Danke für die Einleitung und die Einladung. Wir werden beide dieses Projekt Fluchtraum Österreich, das die Nina Kolowatnik unter Johannes Freundler auf der Technischen Universität bei den Architektinnen im Rahmen einer Lehrveranstaltung gemacht haben, eingehen. Vielleicht noch ganz kurz, bin eh schon vorgestellt worden als Mitarbeiter der Asylkoordination, studiert habe ich Sozialanthropologie in Wien und Kommunikationswissenschaft und darf hier und da halt deswegen auch wissenschaftlich arbeiten und nicht nur journalistisch oder als Projektarbeiter und was immer halt in unserem kleinen Team gebraucht wird. Ich bin mit diesem schönen Projekt Fluchtraum Österreich in Berührung gekommen, als mich Johannes Beuntl und Nina Kolowatnik eingeladen haben, im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung an der TU einen einführenden Vortrag über das Asylregime in Österreich zu halten. Ich war von dem Konzept, das sie bei dem Projekt verfolgt haben, von Anfang an recht beeindruckt und auch von der Begeisterung, Kompetenz und Konzentration, mit der die Studierenden da ans Werk gegangen sind. Also verglichen mit meinen Studierenden an der KSA haben die sehr positiv abgeschnitten. Wir sind dann schnell übereingekommen, das Ergebnis des Projekts als Sondernummer unserer Zeitung Asyl aktuell zu publizieren. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit liegt jetzt vor als gewichtiges und wirklich sehr schönes Druckwerk. Und es hat auch schon in der ersten Woche nach seinem Erscheinen sehr viel positive Rückmeldungen gegeben. Ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz die Rahmenbedingungen, unter denen Asylwerberinnen und Flüchtlinge sich in Österreich aufhalten, also Österreich als Fluchtraum skizzieren. Räume sind ja natürlich keine festgelegten Strukturen, in denen man sich bewegt, sondern entstehen erst im menschlichen Handeln, sind Ergebnis sozialer Praktiken, die sich auch ständig dynamisch verändern. Es sind diese sozialen Räume, die auch dem Fluchtraum Österreich zugrunde liegen und die in den Arbeiten der Studierenden abgebildet werden. Wie dynamisch solche Handlungsräume sind, beziehungsweise welche Dynamisierung sie erleben können, haben uns die letzten Wochen gezeigt, in denen viele grundlegende Koordinaten des Fluchtraums Österreich oder Europas grundlegend verschoben worden sind. Österreich ist Teil eines größeren transnationalen Raums, der letztendlich eigentlich ein globaler Raum ist, in dem sich Fluchtbewegungen über Grenzen hinweg abspielen. Ein physischer Raum, ein geografischer Raum, von dem die viel zitierte Festung Europa lediglich ein Teil ist. Rechtlich und sozial wird dieser Raum allerdings sehr stark gegliedert durch widersprüchliche und widerstreitende juristische und soziale Einschließungs- und Ausschließungsmechanismen. Besonders deutlich, und ich möchte da ganz kurz darauf eingehen, wird es durch das Schengen- oder EU-Grenzregime, die Genfer Flüchtlingskonvention und diese bekannte Dublin III-Verordnung, die die Zuständigkeit des Staats innerhalb der EU beziehungsweise innerhalb der Unterzeichner dieser Dubliner Verordnung festlegt, also wer für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Diese Dublin III-Verordnung steht eigentlich im krassen Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention, die einfach in ihren Artikel 1 sagt, Flüchtling ist, wer berechtigte Furcht vor Verfolgung hat, aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner politischen oder religiösen Überzeugung verfolgt zu werden, also berechtigte Angst vor Verfolgung hat. Und da heißt nicht, Flüchtling ist, wer noch nicht in Ungarn registriert worden ist oder irgend so etwas Ähnliches. Nach der Genfer Flüchtlingskonvention müsste und muss jeder Einzelfall geprüft werden und Flüchtling ist die Person, die tatsächlich berechtigte Furcht vor Verfolgung hat. Wie absurd das ist, das haben die Nina und Johannes und die Studierenden ja auch beobachten können und es gibt auch viele Reportagen über diese Grenze an der italienisch-österreichischen Grenze am Brenner, wo einerseits bis vor kurzem oder wahrscheinlich jetzt immer noch dieser Schein, dass dieses Dubliner Regime gilt, aufrechterhalten wird, indem Flüchtlinge registriert werden und da kommt noch eine dritte Ebene dazu. Man konnte diese Registrierung von österreichischer Seite umgehen, weil es ein bilaterales Abkommen zwischen Italien und Österreich gibt, wo man einfach Menschen, die illegal von Italien nach Österreich kommen, ohne Registrierung zurückschieben kann. Also da konnte man wieder dieses Dublin umgehen und insgesamt umgeht man natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention, indem man sich oder versucht tunlichst zu vermeiden, flüchtenden Menschen Schutz zu gewähren in Österreich, wie es eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention vorschreiben würde. Also man sieht, das sind sehr umkämpfte Gebiete und man sieht, und wir haben jetzt alle gesehen in den letzten Wochen, dass da sehr viel im Fluss ist, dass sich Dinge ändern, die wahrscheinlich auch nicht mehr so zurückgedreht werden können, so wie sie vor einem Monat oder zwei Monaten noch waren. Oder zu dem Zeitpunkt, wann im Mai?
April
habt ihr diese Recherchereise gemacht. EU als Raum, das ist ja interessant, die EU bezeichnet sich ja selbst und die diversen Vertragswerke, die zum Beispiel auch eine Harmonisierung des Flüchtlingswesens als Ziel haben, da heißt, ist immer von der EU als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts die Rede und sie wurde als solche konzipiert. Allerdings nach dem 11. September 2001 blieb sie unvollendet, nämlich dieser Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Die EU garantiert die Bewegungsfreiheit und auch die Sicherheit und das Recht nur ihren Bürgerinnen, nicht Flüchtlingen, die ja per se als sogenannte Drittausländerinnen, Drittbürgerinnen bezeichnet werden, die diesen Raum nur mit gültigem Schengen-Visum durchmessen dürfen. Ihre Mobilität wird weiterhin beschränkt. Anstelle der früheren Grenzstationen sind Kontrollen entlang wichtiger Verkehrswege getreten, Schleierfahndungen, nationale Polizeieinheiten kontrollieren in den Grenzgebieten der Mitgliedstaaten und besonders im Hinterland der befestigten Außengrenzen. All das ist eben, wie gesagt, durch die Entwicklungen der letzten Wochen zumindest temporär aufgehoben worden. Deutschland hat zumindest für syrische Flüchtlinge Dublin III offiziell außer Kraft gesetzt. Österreich kann sich nicht dazu durchringen und lässt es bei einer inoffiziellen de facto Außerkraftsetzung, die aber für die betroffenen Flüchtenden immer noch ein Damoklesschwert sozusagen bedeutet, das über ihnen schwebt. Wir sehen hier dann eine der Mappings von Anton Wagner und dem Mario Weisberg, wo Fluchtwege gezeigt werden. Johannes wird dann eh noch näher darauf eingehen, wo eben dieser transnationale Raum und auch die diversen umkämpften Dinge und Verwerfungen an den Grenzen innerhalb dieses Raumes sehr schön zum Ausdruck kommen. In den letzten Wochen ist dann auch die Topografie des nationalstaatlichen Fluchtraums Österreich, wurde ein neues Koordinatensystem sozusagen etabliert. Es funktioniert noch nicht wirklich im allgemeinen Chaos. Es wurde über das Monozentrische an der Erstaufnahmestelle Dreiskirchen orientierte Struktur. Über diese Struktur wurde ein Raster von 7 sogenannten Verteilzentren gelegt.
Das sollte jetzt so funktionieren, dass Asylanträge in Polizeidienststellen gestellt werden, die Flüchtenden dann nach spätestens 48 Stunden in diese sogenannten Verteilzentren, also man muss sehr darauf achten, dass eben Verteil- und nicht Verteilerzentren, das wäre das bei der Post, ne? Weil Flüchtlinge sind keine Pakete. Am Anfang hat es ja wohl Verteillehrzentren auch vom Innenministerium geheißen. Also wir haben da immer wieder dagegen protestiert, dass man so nicht reden kann von Flüchtlingen. Ja, aber es ist sehr interessant, also diese Analogie natürlich, die da dahinter liegt im Umgang mit den Menschen. Also die Verteilzentren, es gibt 7 an der Zahl, dort soll geprüft werden, ob jetzt eine Person entweder ein Dublin-Fall ist oder minderjährig ist. Fälle, die in andere EU-Länder abgeschoben werden sollten oder die unter 18 Jahre sind, sollen nach wie vor nach Dreiskirchen kommen. Die Leute, die schon sofort zugelassen werden, dann zum inhaltlichen Verfahren und in Österreich bleiben dürfen als Erwachsene, die werden dann in Grundversorgungsquartiere in dem Bundesland gebracht, in dem sie den Asylantrag gestellt haben, beziehungsweise sie aufgegriffen worden sind. Soweit die Theorie, in der Praxis funktioniert das noch gar nicht, weil diese Immobilien, die als Verteilzentren entweder geirrmacht wurden oder extra errichtet wurden, sofort mit Flüchtlingen, die in Dreiskirchen überzählig waren, aufgefüllt wurden, was zu einer Entlastung von Dreiskirchen geführt hat, aber dazu auch geführt hat, dass dieses System nicht so funktioniert, wie es sich das Innenministerium gedacht hat. Insofern ist dieses Mapping von der Birgit Migsch hat sozusagen schon einen historischen Wert. Sie hat hier nicht nur versucht, sondern es ist ja sehr gut gelungen, das Asylverfahren als Gebäude darzustellen. Dieses Gebäude wurde inzwischen umgebaut bzw. steht under construction. Für die fast 50.000 Asylwerberinnen, die sich derzeit dauerhaft oder zumindest für längere Zeit in Österreich aufhalten, sind andere Orte im Netz dieses Fluchtraums Österreich am wichtigsten, nämlich jene hunderten Punkte, die verstreut auf den Landkarten der Bundesländer zu finden sind, wo oft über Jahre sich die Flüchtlinge aufhalten müssen während des Asylverfahrens, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wissen, ob sie in Österreich bleiben dürfen, einen legalen Status bekommen, unter Schutz gestellt werden oder das Land wieder verlassen müssen. Es sind dies Flüchtlingsheime und Flüchtlingshäuser von NGOs und sehr viele Pensionen und Gasthäuser, die von ihren Betreibern als Gasthäuser Pensionen aufgegeben wurden und zu Flüchtlingsunterkünften gemacht wurden, vom Südburgenland bis an den Bodensee. Um jedes dieser Quartiere entsteht eben ein eigener sozialer Raum, der sich für alle Beteiligten oder für jeden der Beteiligten in diesen Subsystemen je nach seinem oder ihrem Standort anders konstruiert. Der physische Raum ist dabei mitbestimmend, aber auch dieser unterscheidet sich natürlich für alle Beteiligten grundlegend. So ist zum Beispiel, sind 30 Kilometer zur nächsten Stadt für die Betreuerin, die mit dem PKW unterwegs ist, ganz was anderes wie für die Flüchtlinge, die auf sehr oft nicht vorhandene öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, um in die nächste Stadt zu kommen. Oft liegen diese Unterkünfte am Rand von Orten, dort, wo immer schon Außenseiter angesiedelt waren, wohin Problemfälle oder Problemmüll abgeschoben wird. Solche Lagen machen natürlich einen Unterschied, ebenso wie die Ausgestaltungen, die Ausstattungen der Quartiere. In jedem Fall sind die Innenräume, in denen Flüchtlinge die Zeit bis zum Abschluss ihres Verfahrens verbringen müssen, sehr eng bemessen. Ein Zimmer für eine Familie, mehrere alleinstehende Männer in einem Zimmer, das ist die Regel. Gemeinsam zu nutzende Kochgelegenheiten, kahle Gemeinschaftsräume, unwirtliche, mit Wäsche trocknen verstellte Gänge prägen den Eindruck, der sich Besucherinnen, so überhaupt Besucherinnen in solche Quartiere hineindürfen, bietet. Die fehlenden Handlungsräume der Asylwerberinnen spiegeln sich in den beengten physischen Räumen dieser Flüchtlingspensionen. Isolation in entlegenen Quartieren, Arbeitsverbot, keine Möglichkeiten, Deutsch zu lernen und diese ständige nagende Ungewissheit über den Ausgang des Asylverfahrens bestimmen den Alltag. Oft verbessern sich diese Bedingungen auch nach Anerkennung als Flüchtling kaum. Wir sehen jetzt auch ein Mapping, wo es um den Arbeitsmarktzugang geht. Und ohne dass man da jetzt die Details lesen kann, die sehr gut recherchiert sind bei diesen wirklich komplexen Thema. Ich war selber beeindruckt, weil ich immer wieder versuche, Journalistinnen und Journalisten, aber auch meinen Studierenden auf der KSA das beizubringen. Und die Kollegin, die Alina, die das Mapping gemacht hat, hat das wirklich in bravouröser Weise, muss ich sagen, gemeistert. Aber ohne da jetzt genauer zu lesen, wie die diversen Schritte sind, sieht man schon, es ist eine ziemlich komplexe Sache, ein ziemlich komplexer Parcours, auf den da die Leute geschickt werden und wo sie ohne Informationen, sehr gute Informationen von außen natürlich verloren sind. Und das ist in sehr vielen Bereichen so, das ist exemplarisch. Sehr viele dieser Probleme sind in den Mappings von Projekt Fluchtraum Österreich thematisiert worden. Und diese Publikation, die Dokumentation, die auch eine Art Guerilla-Ausstellung natürlich als die verwendet werden kann, dass man diese Plakate aufhängt, gewisse Dinge sichtbar macht, gewisse bestimmte Probleme, die es in dem Bereich macht, ist da sehr gut geeignet und ich freue mich sehr, dass wir alle unsere Abonnentinnen, also laut alle Leute, die sehr viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, die sich für den Bereich interessieren, mit diesem Material versorgen konnten sozusagen. Ich möchte mich an dieser Stelle für die wirklich befruchtete Zusammenarbeit mit Johannes und Nina bedanken. Und jetzt an Johannes Pointl, einen der beiden Projektleiter von Fluchtraum Österreich, das Wort weitergeben.
Danke, Herbert, für deinen Vortrag und praktisch den Hintergrund zu dem, was ich sprechen werde. Und auch danke nochmal für die Zusammenarbeit mit der Asylkoordination Österreich, für diese erste Publikation unserer Rechercheergebnisse. Durch deinen Input in der Lehrveranstaltung warst du ein wesentlicher Bestandteil davon. Mein Name ist Johannes Pointl und ich bin eben wieder gemeinsam mit Nino Kolowratnik, die leider heute nicht hier sein kann, Initiator von Fluchtraum Österreich. Das ist eine unabhängige Langzeitrecherche über Migrations- und Warteräume. Die Arbeiten, die Sie heute sehen werden, sind im Rahmen dieser Fachlehrveranstaltungen vergangenes Sommersemester an der Technischen Universität Wien entstanden und behandeln räumliche Aspekte der Flucht, die durch raumanalytische Kartografien und argumentative Essays bearbeitet wurden. Also unser Dank gilt vorweg auch den Studierenden, die über das letzte halbe Jahr Engagement gezeigt haben, das weit über das universitäre Umfeld hinausgeht und teilweise über Schmerzgrenzen hinausgegangen ist und aktiv eben gesellschaftliche Verantwortung übernommen haben. Und warum, werde ich gleich ausführen. Also die ersten Ergebnisse vom Fluchtraum Österreich sind eben in dieser Sonderausgabe der Zeitschrift Asyl aktuell von der Asylkoordination Österreich veröffentlicht worden und sollen eben auch aktiv am Diskurs zu räumlichen Aspekten der Flucht beitragen. Ich werde mehr zur Ausgabe selbst und dem Potenzial als Wandzeitung oder Guerilla-Ausstellung, wie Herbert bereits angeklingen ließ, später sagen. Vorher aber nur ein bisschen zu unserer Herangehensweise. Neben der Absicht, das Thema Asyl näher mit Architektur zu knüpfen, war uns es von Beginn an wichtig, dass wir eben aus diesem universitären Feld hinaustreten und einen produktiven Beitrag im gesellschaftlichen Umfeld leisten. Neben der Verteilung der Zeitschrift an die Abonnenten und Interessenten in ganz Österreich und dem Erreichen von sowohl Asylwerbern als auch der lokalen Bevölkerung, Betreibern und allen möglichen Stakeholdern war es uns wichtig, dass die Arbeiten eben der Asylkoordination Österreich und anderen NGOs auch als Arbeits- oder Argumentationsgrundlage dienen, dass es eben ein Leben für sich selbst bekommt und als solcher in unabhängig genutzt werden können. Zu Beginn möchte ich dann auch gleich anknüpfen, wenn es der Herbert gesagt hat in seinem Vortrag, die Wichtigkeit von sozialen und institutionellen Räumen im Asylkontext. Unser Anspruch war dementsprechend nicht nur die rein nüchterne räumliche Dokumentation von Fluchträumen zu schaffen, sondern weil die es auch in gewisser Form schon gibt teilweise, sondern uns bei unserer Annäherung an das Asylthema die weniger sichtbaren und konkret festmachbaren Faktoren der Flucht anzuschauen, denen oft viel größere Bedeutung zukommt und diese auch dadurch unsere Arbeit sichtbar zu machen. Also die Ausgabe beinhaltet 13 Kartografien. Ich werde 4 davon näher beschreiben, ein paar kurzen Einblick haben wir schon bekommen. Und vorher noch ein bisschen zur Arbeitsmethode, die wir angewendet haben. Und die ist auch von anderen Architekturprojekten unterscheidet, wie wir denken. So während andere Projekte im Architekturkontext konkrete räumliche Verbesserung von Asylwerberunterkünften direkt anstreben, versucht dieses Projekt als ersten notwendigen Schritt hin zu langfristigen räumlichen Lösungen die Werkzeuge der Architektinnen und Architekten neu zu interpretieren und neu einzusetzen, um zeitbasierte rechtliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge, welche Räume der Flucht konstituieren, aus räumlicher Sicht zu lesen und kritisch reflektieren zu lernen. Also im Kontrast zu den Grenzen der Festung Europa, die wir auch schon gehört haben, welche eben durch diese neu entstehenden Stacheldrahtzäune und Kontrollposten wieder aufleben und auch eindeutig sichtbar sind, manifestieren sich diese institutionellen und sozialen Grenzen, welche um Asylsuchende entstehen und gebaut werden, als Mechanismen grenzübergreifender Identifikation und durchsichtiger Prozesse und Entscheidungen im Asylverfahren Zugang führen zu Arbeitsmarkt, privatem Wohnungsmarkt und lokaler Gesellschaft sowie Zeit des unfreiwilligen Wartens. Ich lasse im Hintergrund ein paar Bilder ablaufen von der Exkursion, die wir im April veranstaltet haben. Da war der Refugee-Protest vorbei. Wir haben trotzdem angefangen bei der Votivkirche, um diesen Eindruck zu sagen und dann auch ein bisschen einen Link zu dem, was der Herbert gesagt hat, über unterschiedliche Unterkunftsarten oder Räume der Flucht zu verlinken. Also im Kontrast zu dieser Festung Europa haben wir eben versucht, die Grenzen im Kontext der Flucht durch gebräuchliche Kartierungsmethoden sichtbar zu machen, die normalerweise nicht sichtbar sind. Gleichzeitig hat eben diese statische Repräsentation von Grenzen, wie wir sie aus konventionellen geopolitischen Kartierungen kennen, unmittelbaren Einfluss auf das starre und einseitige Verständnis, das wir auch von Grenzen oder über Asylsuchende haben als Gesellschaft. Der Fluchtraum Österreich stellt sich eben dieser Herausforderung, Visualisierungstechniken und Notationsmethoden zu erarbeiten, welche Begriffe wie Zeit und Veränderlichkeit, wechselnde Maßstäbe und unterschiedliche Blickwinkel zulassen und diese fluiden, unsichtbaren und schwer greifbaren Aspekte als notwendige Ebene im Verlauf der Flucht und der Wartezeit auf Asyl darstellen können. Das Schlüssel dazu diente das parallele Arbeiten mit zwei scheinbar gegenläufigen Maßstäben und Herangehensweisen. Es sind auf der einen Seite zahlreiche Gespräche mit Asylwerberinnen selbst, Betreuerinnen, Unterkunftsgeberinnen, Politikerinnen, Anrainerinnen, Aktivistinnen und Polizistinnen, Journalistinnen, Fotografinnen, Kulturtheoretikerinnen, Architektinnen, Sozialanthropologinnen, Ethnologinnen, Gastwirtinnen und Deutschlehrerinnen, die uns eben halfen, den Wahrnehmungsräumen der Flüchtenden und der sich im Asylprozess befindenden Personen in Österreich zu umreißen und auch räumlich zu analysieren. Die Anwendung von geografischen Informationssystemen, GIS, und die Erhebung von Daten und Statistiken ermöglichte es dabei, diese Erkenntnisse zu kontextualisieren in der österreichischen Asyllandschaft und zu verorten. durch die theoretische Auseinandersetzung mit Literatur zur Migration, dem Zustand des Flüchtlingsstaates und zu temporären Wohnen konnten ortsspezifische individuelle Geschichten durch die Linse abstrakter Konzepte neu betrachtet und auch vertieft werden. Also im Mittelpunkt unserer Recherche, das Startpunkt, im April stand die Exkursion, die man schon im Hintergrund sieht, hier ist Vorarlberg, durch ganz Österreich und zu Österreichs Grenzen, während der wir täglich mit den Studierenden Workshop-Situationen mit Asylwerbern und relevanten Akteurinnen des österreichischen Asylwesens geschaffen wurden, eben um vor Ort gewonnenes Wissen zu überprüfen und auch vor Ort zu diskutieren. Die Erstellung der kritischen Kartografien erfolgte dann in einem kontinuierlichen Feedback-Loop über das ganze Semester, in dem diese visualisierten Argumente wiederholt mit Asylwerberinnen und involvierten Akteuren überarbeitet wurden. Der Zusammenhang zwischen Asyl und Architektur benötigt jedoch leider immer noch eine Erklärung, woran wir gerade arbeiten. Also das Ziel des Projekts Fluchtraum Österreichs ist das Schaffen einer neuen Sichtweise auf Zustände der Flucht und des Wartens, der reglementierten Raumnutzung von Asylwerberinnen und der Rolle, die Architektur in diesem Zusammenhang spielt. Architektur und erlebter Raum in einem Asylkontext ist derzeit nicht Teil des gesellschaftlichen und architektonischen Diskurses und die Rolle, die Architektur in diesem Umfeld einnimmt, ist eben von Passivität geprägt und meist auf eine bloße ausführende Rolle zurückzuführen. Gebäuderäume und räumliche Zusammenhänge haben aber einen maßgebenden Einfluss und sind wesentlicher Bestandteil der Flucht und des Wartens. Fluchtraum Österreich ist eben ein Projekt, das die Auswirkungen räumlichen Handelns und Planens oder eben dessen derzeitige Abwesenheit aufzeigt und für ein proaktives Eintreten der Architektur in den Asyldiskurs argumentiert. Da sind wir gerade auf 1000 Meter Seehöhe in der Nähe von der ehemaligen Saualm, wie man gesehen hat, also das Gebäude auf der linken Seite, wo es im April noch Schnee gab. Das ist nur so ein kleiner Links, was der Herbert über die Lage von diesen Quartieren gesagt hat. Gebaut ursprünglich als Franziskanerkloster von einem italienischen Orden, dann als Kinderheim und schlussendlich eine Asylwerberunterkunft für sogenannte mutmaßlich kriminelle Asylwerber, eine sehr eigenwillige Bezeichnung. Mutmaßlich kriminelle. Neben dem Fluchtweg an sich, der von Grenzen und Grenzrahmen geprägt ist, sind Asylsuchende an ihrem Ankunftsort in Österreich erneut mit gebauten Räumen der Ein- und Ausgrenzung konfrontiert. Zu den physischen Barrieren und Bewegungseinschränkungen im Erstaufnahmezentrum, eben den zugewiesenen Unterkünften und Bundesländern, kommen im Laufe des Asylverfahrens soziale und institutionelle Hürden. Diese Hürden nehmen aktiv Einfluss auf die gebaute Umwelt und räumliche Entscheidungen oder werden eben durch diese hervorgerufen. Den kleinsten Maßstab, den Asylsuchende erfahren, entsteht durch die Beherbergung und beziehungsweise Beziehung zwischen Gast und Gastgeber in Asylwerbeunterkünften. Und hier weicht das Konzept der uneingeschränkten Gastfreundschaft von Jacques Derrida einer reglementierten Gastfreundschaft, die oft Möglichkeiten der Raumnutzung und Bewegungsfreiheit vorschreibt und klare Regeln und Hierarchien festlegt, die jenseits von rechtlichen Festlegungen passieren. Ob die in Asylunterkünften zur Verfügung gestellten Räume nicht nur der physischen, sondern auch der psychischen Zuflucht dienen und diese eine Umgebung bieten, mit der sich Geflüchtete identifizieren können und ihre Identität bewahrt, ist oft dem Willen von Betreiberinnen dieser Unterkünfte überlassen. Eine der wenigen Bestimmungen, die Unterkunftsgeberinnen erfüllen müssen, sind die von den Bundesländern festgelegten Mindeststandards der Wohnfläche pro Asylwerber. Diese machen es möglich, dass beispielsweise ehemalige Hotelzimmer, die für zwei Touristen ausgelegt waren, in ihrer neuen Nutzung bis zu maximal 6 Asylwerbern belegt werden können. Privater Rückzugsraum und das Bedürfnis nach individueller Freiheit der Lebensführung wird die eigene ständige Wahl des Zeitpunkts einer Handlung, welche eben die Mindestanforderung für ein Gefühl des Wohnens darstellen, sind in den Mindeststandards nicht berücksichtigt. Und auch die räumliche Entscheidung über die Standortwahl von Asylwerberunterkünften und deren Erreichbarkeit hat direkten Einfluss auf den sozialen Raum ihrer Bewohnerinnen. In vielen Fällen wird durch geografische Abgelegenheit sozialer Anschluss verhindert und die politische Handlungsfähigkeit der Asylsuchenden durch fehlende Präsenz im öffentlichen Raum untergraben. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum Flüchtlinge oder Asylbewerber aus ihren Herkunftsländern geflüchtet sind, eben diese fehlende Möglichkeit, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und deswegen ist die Selbstorganisation eben ein wichtiger Punkt, um sich nicht erneut in diesen Zustand der sozialen und politischen Handlungsunfähigkeit zurückzudrängen. Auch schon gehört, geltende Arbeitsmarktbeschränkungen für Asylbewerber tragen ebenfalls zur sozialen und ökonomischen Handlungsunfähigkeit bei. Anders als der Tourismusinfrastruktur oder dem öffentlichen Gesundheitssystem fehlt dem Asylsystem in Österreich die langfristige Planung von unbedingt notwendiger Infrastruktur für Asylwerberinnen und rechtlich anerkannte Flüchtlinge. Die scheinbare Temporalität der Flucht, die also von den politischen Entscheidungsträgern geschaffen und aufrechterhalten wird, führt dazu, dass man keine strategische Herangehensweise erkennbar wird, weil man ständig in einem institutionellen Ausnahmezustand gefangen ist. Und durch dieses ständige Negieren der Tatsache, dass Flucht und Flüchtlinge eben über einen langen Zeitraum einen andauernden Zustand darstellen, findet das Asylthema bislang auch keinen Einzug in breit gefasste Architekturdebatten, weil sich diese großteils mit statischen und physisch greifbaren Phänomenen beschäftigt. Migrationsbewegungen stellen jedoch einen permanenten Zustand im gegenwärtigen geopolitischen Geschehen dar und Aufnahmeländer müssen deshalb beginnen, mit langfristigen räumlichen Lösungen zu arbeiten, anstatt sich unter diesem Deckmantel der scheinbaren Temporalität zu verstecken und räumliche Ad-hoc-Lösungen zu produzieren. Im kurzen generellen Einführung möchte ich jetzt über vier Projekte konkret sprechen, die auch unterschiedliche Maßstäbe ansprechen. Manche davon haben wir kurz gerade gesehen. Die Arbeit, generell ist zu sagen, dass die Arbeit in der Gruppe sehr wichtig war. Also es ist ein Information Database Sharing eigentlich zwischen allen, das stattgefunden hat. Und die ganze Publikation als Gesamtes ergibt eine reichhaltigere Information. Es steht aber jedes Projekt auch für sich. Also thematisch ergänzend kann man dazu sagen. Und diese erste Kartografie, die wir gesehen haben, heißt Grenzen und Bewegungen von Anton Wagner und Maria Weisbeck und sie thematisiert diese räumliche und zeitliche Veränderlichkeit von Stationen, welche zwei Asylbewerber auf ihrem Flugweg durchquert haben. Und in dem sind ganz konkret eben zwei Interviews Datenquellen gegenübergestellt. Also den grauen Layer, der im Hintergrund ist und der auf dem Beamer nicht sehr gut zu sehen ist, stellt diese europäischen Grenzregime dar, die beispielsweise Frontex-Operationen, Gefahren, Hotspots, neu entstehende Zäune und andere Übergangszonen. Und die blauen Wege sind praktisch diese Wege, diese zu überqueren und zu untergraben und zu anderweitig zu überwinden. Und was auch sehr deutlich wird dabei ist, sind auch in zwei unterschiedlichen Jahren praktisch gemacht worden, diese Fluchtwege, 2012 und 2014. Und man sieht dann diese eindeutige Verhärtung in dem unteren Fluchtweg bei 2014, wo es in Griechenland Lagerstrukturen gibt, die es 2012 in der Form noch nicht gab. Und auch innerhalb Österreichs durch das schon angesprochene bilaterale Abkommen mit Italien und Österreich ist da zu einer Verschärfung gekommen ist, wo es teilweise zu absurden Situationen kam, wo in der roten Linie ein Asylwerber mit dem Lastwagen in dem Fall durch Österreich durchreisen wollte, in Kufstein angekommen ist, praktisch schon in Deutschland war, dort aufgegriffen worden ist in Innsbruck und direkt nach Italien abgeschoben worden ist. Also er war nie vorher in Italien, ist aber praktisch mit dieser 24-Stunden-Regelung, die es gibt, dass man innerhalb von 24 Stunden eben nicht überprüfen muss, welchem Land er wirklich jetzt hergekommen ist, praktisch durchgeschoben worden, hat er nach drei Anläufen wieder es geschafft, zurück nach Österreich zu kommen. Die, genau, ist der Moment hier. Oder eigentlich hier unten. Das sind diese Feedback-Schleifen oder diese Schleifen gibt des oftmaligen Versuches. Die Arbeit, die Institution Asyl Österreich von Birgit Mitsch versucht eben dieses österreichische Asylwesen in seiner Gesamtheit als Gebäude darzustellen und bietet einen Einblick, aber auch einen Überblick erstmal über dieses komplexe System, das nicht nur Laien, sondern auch Betroffenen, also Asylwerbern selbst, nie überschaubar ist. Also wie gesagt, das ist wieder out of date eigentlich. Aber was besonders interessant war hier, dass die architektonischen Elemente an der Darstellung verwendet wurden, sowie unterschiedliche Wandstärken, Raumhöhen, Türaufgerichtungen, um das irgendwie lesbar zu machen, wie ein Prozess funktioniert und wie man durchgeschleust wird durch ein System, durch die Institution Asyl. Die dritte Arbeit, Begegnungsräume von Jasmin Stadelhofer, thematisiert soziale und räumliche Grenzen, welche den Alltag von Asylwerberinnen bestimmen und gleichzeitig ihren Bewegungsraum minimieren. Interessant dabei war auch, dass sie halt eben von dieser Anfangsthese ausgegangen ist, dass je abgelegener so eine Asylunterkunft ist, umso schwieriger ist, sozialen Kontakt zu knüpfen, dass sie dann auch durch ihre Recherche alles erlebt hat. Also es gibt da zwei Achsen, die X- und Y-Achse. Die X-Achse ist die Entfernung von einem urbanen Zentrum und die Y-Achse ist die Höhenlage. Also da, hier oben sind wir wieder auf über 1000 Metern, diese oberste Linie. Und das ist praktisch diese Asylunterkunft in der Nähe von der ehemaligen Saualm, die am peripherstem ist. Dann gibt es dazwischen wieder so mittelgroße Pockets, wo es dann anscheinend wieder sehr gut funktioniert, so wie im Kries am Brenner, wo es sehr viele soziale Anknüpfungspunkte gibt für Asylwerber, sich die Zeit zu vertreiben oder durch Deutschkurse oder Angebot aus der Bevölkerung, wo sich neue Räume auch spannen, wie der Fußballplatz oder die lokale Schule, ihre öffentlichen Institutionen, die irgendwie aktiviert werden und Räume, die dann zum Stepping Stone werden für Vergrößerung des sozialen Kontakte. Und schließlich gibt es wieder den Zoom. Und schließlich die Arbeit Wohnbiografie von Lea Solter, die verschiedenen durchlebten Räume von einer Mutter und ihrer Tochter auf dem Fluchtweg von Ramallah nach Wien beschrieben hat und die Zeit dazwischen in Österreich, die insgesamt vier unterschiedliche Asylwerberunterkünfte über einen Zeitraum von 4 Jahren praktisch durchwohnt haben. Und sie hat sich die Frage gestellt nach der Möglichkeit des Wohnens im Zustand der Flucht, was die konkreten räumlichen Dinge oder welche Dinge erstmal mitgenommen werden, die über einen Fluchtzeitraum, der 4 Jahre beträgt, man sich ansammelt und wie wichtig dann unterschiedliche Elemente im Wohnungsverband oder im Zimmer werden. Also das Bett bekommt eine wahnsinnig große Bedeutung. Wenn ein Raum eine Tür hat und wenn ein Raum eine zweite Tür hat, wird es schon zur Wohnung. Also das ist so kleine Beobachtungen, die so praktisch Schlüsse sind, wo man damit anfangen kann, einen entwerferischen Gedanken für den nächsten Schritt zu setzen. Wo es auch darum geht, Möglichkeiten zur Aneignung zu bieten, welches Materialität die Wände haben, ob man da etwas reinpinnen kann, so wie in dem Beispiel, das wir in Schwarzen-Tirol gesehen haben, wo es Containerwohnungen gibt eigentlich. Da kann man nichts festmachen, sonst zerstört man die Konstruktion, dann pfeift der Wind wieder durch im Winter. Also es gibt so unterschiedliche Zugänge dazu. Und zum Schluss möchte ich über die Wanderausstellung sprechen, die derzeit auch durch Österreich tourt, wo eben diese Ausgabe, also die Mappings dieser Ausgabe gezeigt werden, die praktisch an diese Orte unserer Feldrecherche zurückgehen und dort wieder als Diskussionsplattform dienen, welche einerseits den Austausch zwischen der lokalen Bevölkerung und der Asylgewerkschaften fördern soll, der andererseits das Thema Asyl eben als wichtigen Bestandteil in der Raumplanung und in der Architektur einführen soll. Man sieht da diese Unterkünfte in Weitensfeld in Kärnten, die, wo diese Mappings auf Tische aufgebracht worden sind, mit einer Folie praktisch geschützt, damit man den Gastbetrieb praktisch auch weiterführen kann normal. Also über den Gasttisch hinweg wird diskutiert und auch normaler Gastbetrieb weitergeführt. Das ist in dem Fall ein besonders interessantes Beispiel. In der Mitte sieht man die Frau Steiner in Schwarz, die ehemalige Standardjournalistin, die eben diesen Gasthof geerbt hat und eine Asylunterkunft eingerichtet hat, die als offenes Haus betrieben wird, wo jeder rein und raus gehen kann und es eine offene Kommunikation gibt praktisch. Und auf diesen Gasttischen gab es dann natürlich bei der Ausstellungseröffnung auch ein Impromptu-Konzert von den Bewohnern. Und ja, man sieht, wie der Austausch funktioniert und wie das Projekt eben weiterlebt und sich praktisch weiter aufbaut. In Wien wird die Ausstellung am 25. September auch in einem Workshop-ähnlichen Zustand im Karlsplatz sein, im Rahmen des langen Tag der Flucht von UNHCR vor dem TU-Gebäude. Und weitere Ausstellungsorte sind das Flüchtlingsheim in Reichenau in Innsbruck und das Architekturforum in Oberösterreich sowie das Architekturhaus in Klagenfurt. Und das ist praktisch dann der Tag nach der Ausstellungseröffnung, wo wieder regulärer Gastbetrieb herrscht. Und die Frau Steiner hat gemeint, sie lasst das jetzt so. Sie gibt es nicht mehr weg, bis sie die Folien auflösen, weil es eben auch nicht stört und man immer die Stecke drüber geben kann oder diese Präsenz und diesen Diskursraum sich dazu praktisch eröffnet. Und eine kleine Visualisierung der Publikation, um zu sehen, wie das funktioniert. Also diese Ausgabe enthält eben einen vollen Satz dieser Kartierungen, die in der Ausstellung gezeigt sind. Und ist eben auch ein Aufruf dazu, diese Karten individuell im privaten oder öffentlichen Raum zu installieren. Also jede in Umlauf gebrachte Zeitschrift beinhaltet eine potenziell neue Ausstellung und auch mit auch Diskussionsplattform, um Fluchtraum Österreich in die Öffentlichkeit zu tragen. Also auf der einen Seite ist es dieses Zeitungsformat, das ein Essay beinhaltet und auf der Rückseite dann diese Mappings, die im öffentlichen Raum aufgebracht werden können oder wo auch immer. Und das ist das ganze Kit dazu und wir haben ein paar Exemplare heute auch hier, falls wir eins erstehen möchten. Das war's von meiner Seite. Herbert, hast du noch was hinzuzufügen? Sonst
gut, dann werde mich nicht mehr wiederholen, ich werde den Raum für eure Fragen öffnen.
Yes. Eine Verständnisfrage. Also wenn ich dieses Projekt jetzt richtig verstanden habe, geht es jetzt hier einmal um den Status quo, ja, zu kartografieren, zu anschaubar zu machen. Ist es jetzt hier schon, also was wären die nächsten Schritte? Ja? Also ich denke mal, man sieht, wo überall die Probleme liegen, aber jetzt wäre der Punkt, wo man in die Intervention geht, ja? Und eben auch diese Raumstrukturen verändert. Ja? Und meine Frage, ist da schon was passiert? Beziehungsweise, was wären hier wirklich die nächsten Schritte in diese Richtung? Oder ob sowas angedacht ist?
Ja, ja, also denn Kurs, der auch im Rahmen von einem Entwurfskurs stattgefunden hat an der TU, der normalerweise das Ziel hat, ein Projekt praktisch durchzuspielen in seiner möglichen Realität. Und in dem Fall war es eben so, dass durch die Komplexität des Themas oder auch durch diese neue Herangehensweise wir zuerst diese Basis schaffen wollten, mit als Ausgangsbasis praktisch im ersten Jahr, wo wir das unterrichten, um diese Mappings und Kartografien zu kreieren, die aber nicht nur räumliche Dokumentationen sind, sondern auch schon in Richtung Vorschlag gehen. Also dadurch, dass räumliche Situationen eben, es ist schon ein Entwurfsprozess in sich, wie welche Informationen praktisch zusammen konstruiert worden ist. Es ist schon Teil des Entwurfsprozesses, aber es hat ein Semester nicht ausgereicht, um das praktisch in einen wirklichen Entwurf übergehen zu lassen. Wir denken, dass wir das in den nächsten Semestern dann mit der Basis von den gesammelten Erkenntnissen und schon einzelnen gemachten Vorschlägen dann umsetzen können.
Also von unserer Seite gibt es jetzt immer wieder seit langem eine Diskussion über Mindeststandards, zum Beispiel in der Grundversorgung. Und ein Gedanke, der jetzt durch dieses Projekt auch, er war wahrscheinlich schon da, aber der so fassbar für uns geworden ist, ist die Argumentation, der Johannes hat es in seinem Vortrag ja eh auch erwähnt, dass alle möglichen sozialen Aufgaben des Staates sich in einer gebauten Infrastruktur, in einer permanenten auch manifestieren, das bei dem Asylthema aber nicht der Fall ist. Also da haben wir einen permanenten vorübergehenden Zustand. Ja. Und es wird so getan, wie wenn Fluchtmigration ein vorübergehendes Phänomen wäre, was es ja nicht ist. Also wir haben seit Jahrzehnten eigentlich permanent eine Flüchtlingsbevölkerung, die halt oszilliert von, ich weiß nicht, 30.000, 40.000 auf 5.000, aber zumindest diese 5.000 waren auch immer da und mussten versorgt werden und so weiter. Ein Ausdruck auch, wo zurückgebaut worden ist, sozusagen Infrastruktur, war das der österreichische Integrationsfonds, der durchaus Startwohnungen, Startwohnheime gehabt hat, zum Teil auch selber gebaut hat, durch in Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften, die sie alle abgestoßen hat, verkauft hat und diesen Bereich der Integration vollkommen ausgeblendet hat und sich nur mehr auf Deutschkurse konzentrierte.
Das erinnert auch so an die Diskussion, die wir auch jetzt im Zusammenhang mit neuen Medien- und Mobilfunkgeräten immer wieder hatten. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch aus dieser Überzeugung heraus sein, also wozu etwas zu einer Grundausstattung zählen, wenn es eh nur ein transitorischer Prozess ist und so weiter. Und also ich habe das auch verlinkt in unserer Gruppe, gibt einen ganz schönen Artikel in der New York Times, wo auch explizit eben das mobile Gerät als Grundausstattung angeführt wird, ist vielleicht auch ganz interessant. Also da gibt es vielleicht endlich einmal einen Umschwung oder einen Paradigmenwechsel. Ich wollte noch einmal fragen jetzt, also man kennt Sie ja vielleicht auch, du Johannes, kennst du hier unter Umständen auch sowas wie Vergleiche zwischen Ländern, also weil ja auch immer dieses Ferne eine Rolle spielt, also diese möglichst weit abseits stehenden Quartiere. Gibt es eigentlich irgendwo so ein anderes Beispiel, wo das nicht der Fall ist, das euch bekannt ist? Oder ist das einfach wirklich sehr globales Phänomen?
Ich persönlich war nur mit Forschungsreisen in Griechenland, Malta und Italien und also eher das Gegenteil, wo es gar keine Infrastruktur mehr gibt. Also Infrastruktur schon, und das ist auch einer unserer Hauptpunkte, dass es eben sind nur auf Infrastruktur beschränkt. Also es gibt da Kanalisation, es gibt einen Zaun, der die Leute irgendwie zusammenhält. Es ist als auf dieses planerische Denken im Sinn von infrastruktureller Planung halt beschränkt. Und wirkliche Gestaltung oder eine Überlegung, wie sich da drinnen leben lässt oder wie man da drinnen weiterkommt in einem positiven Sinne in diesen Räumen, gibt es mit dem Sinn eigentlich.
Wobei das durchaus in Österreich unterschiedlich ist. Also nicht alle sind so peripher. Es gibt viele Flüchtlinge, die einfach in Wien leben und da gibt es auch periphere Lagen vereinzelt, aber der Großteil ist mitten in der Stadt, im 8. Bezirk, im 9. Bezirk. Es werden jetzt 3 neue Einrichtungen im 7. Bezirk demnächst eröffnet. Also da, das ist auch wirklich eine Antithese ein bisschen zu diesem irgendwo am Land oder möglichst am Berg oder so.
Ja, es gibt ja noch Versuche wie vom Land Tirol zum Beispiel, das auch so ein Projekt, oder ein Forschungsprojekt kann man es glaube ich nicht nennen, aber sie beschäftigen sich länger damit, wie man temporäre Unterbringungsmöglichkeiten realisieren kann. Also das eine Beispiel von den Wohncontainern war schon vor 10 Jahren ein Projekt, das auch ein bisschen diese raumplanerische Ebene beeinflusst hat. Also normalerweise kann man einen Container nur für 4 Jahre stehen lassen, dann wird man wieder abreißen. In dem Fall haben sie den in der Lücke gefunden und jetzt sind sie so weit, dass sie Holzmodule entwerfen und entwickeln, die praktisch ein weniger Containercharakter haben, aber trotzdem modular und flexibel sind, die halt eine gewisse eben Flexibilität zulassen, aber auch auf der anderen Seite der Bevölkerung irgendwie auch einen gewissen Eindruck geben, dass es ein temporärer Sinn von 10 Jahren dauernder Zustand ist und dass man sich schrittweise daran gewöhnt, dass es auch eine gewachsene Struktur wird. Also man knallt jetzt nicht eine 300 silberfassende Struktur hin, sondern das kann sich über die Jahre halt praktisch in den Ort integrieren.
Ich hätte eine praktische Frage. Gibt es eigentlich, kommt da irgendwie ermöglichen, was quasi so zu empfehlen ist, also ob es eher zu viel ist, in großen Gruppen unterzubringen, quasi wie der Gemeinschaft, also ein bis 200 Leute, oder ob es eigentlich gescheit ist, in Privatwohnungen unterzubringen, wegen besserer Integration, gibt es irgendwelche Erhebungen dazu?
Naja, wir haben da natürlich schon sehr viele Überlegungen angestellt, wobei also diese Fixierung auf die Größe natürlich ein Unsinn ist, weil auch größere Einheiten Vorteile haben. Es gibt zum Beispiel eine Ortschaft in Tristingtal, wo seit Jahr und Tag 170 Flüchtlinge leben und das war noch nie in irgendeinem Medium, weil da irgendein Problem aufgetreten wäre. Und das macht es natürlich leichter, wenn ich mehr Leute habe, denen auch was anzubieten. Andererseits haben natürlich auch oft im ländlichen Gebiet Quartiere Vorteile, weil es halt mehr Kontakt zur Bevölkerung gibt. Ein Denkfehler ein bisschen ist das mit der Integration, weil das ja tatsächlich die Unterbringung für die Einzelnen eine vorübergehende ist. Die bleiben ja in diesen Grundversorgungsquartieren nur so lange sie im Asylverfahren sind. Wobei auch da hat sich sehr viel geändert in den letzten Monaten. Wenn es so breite Strukturen und so viel Bereitschaft gibt, von der Bevölkerung mitzuhelfen bei Deutschkursen oder sowas, ist natürlich, ja, ist es toll, wenn das 20 Leute sind und die werden alle super betreut in irgendeiner kleineren, mittleren Ortschaft, super, ja. Auch Privatwohnen ist, also die Leute sollten sich's auch aussuchen können natürlich. Die sollten Mitspracherecht haben im Sinne überhaupt von der Partizipation. Und da, also davon sind wir noch weit entfernt. Ja. Also dass zugestanden wird, den Flüchtlingen irgendeine Entscheidung selbst zu treffen, also das wird noch eine Zeit lang dauern, glaube ich. Aber würde wahrscheinlich aber auch manches für die Verwaltung und für die Behörden leichter machen.
Ja, hinzu kommt, was wir in unseren Gesprächen ganz oft gehört haben, die Leute kommen ja teilweise aus Städten, also zum überwiegenden Großteil aus Damaskus, dichten urbanen Zentren, die du dein ganzes Leben lang gewohnt warst. Und du bist auf einmal in Gurktal. Ja. 6 Monate gefangen, du hast genauso viel Geld, dass du vielleicht einmal in der Woche irgendwo hinfahren kannst. Und du hast keine Entscheidungsmöglichkeit über dein Leben mehr. Du bist abhängig von irgendwem, der dich mitnimmt mit dem Auto oder dem Gefahren.
Das stimmt. Das Asylverfahren ist ja sehr ein komplexer und langer Verlauf. Und da wollte ich fragen, wie mit Asylwerbern verfahren wird, deren Identität jetzt nicht eindeutig feststellbar ist oder die vielleicht aufgrund von Sprachbarrieren jetzt keine eindeutige Auskunft über ihr Herkunftsland und ihren Herkunftsweg geben können. Also wie ist das Verfahren mit solchen Asylbewerbern?
Naja, im Prinzip geht es im Asylverfahren sehr viel um die Glaubhaftmachung. Es gibt einen gewissen juristischen Druck im Verfahren. Es gibt sowas wie eine Mitwirkungspflicht. Und es kann schon sein, dass Strafen verhängt werden, wenn man diese Mitwirkungspflicht verletzt. Ja, wobei natürlich de facto, also letztendlich kann man, wenn jemand seine Identität verschleiert und behauptet, er kommt aus dem Südsudan und aber aus Nigeria kommt, man kann versuchen, ihm das nachzuweisen. Wenn er keinen Pass hat zum Beispiel, wird man ihn nicht abschieben können. Also zum Beispiel afghanische Flüchtlinge, auch wenn die kein Asyl bekommen, sind unabschiebbar. Also alle Afghanen, die hier einen Asylantrag stellen, bleiben auch in Österreich. Außer sie halten diesen Zustand im Limbo nicht aus und verlassen von selber das Land. Ja. Das ist auch bei dieser Integrationsdebatte immer so ein Punkt, wo behauptet wird, wir hätten eine Anerkennungsquote von 35% und es würden nur 35% der Leute hier bleiben. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Wer ins inhaltliche Verfahren kommt, bleibt zu mindestens 80% auch hier. Ja, und das ist natürlich heute am Abend wird im Zentrum, im ORF zu diesen Integrationsaspekten diskutiert werden. Ich bin sehr neugierig, wer da mitdiskutiert, weiß ich nicht. Aber seitens des Ministeriums wird sicher wieder behauptet, es gibt nur 35% oder seitens von Strache oder wer immer für die da mitdiskutieren will. Also das ist, ja, man kann die Leute dazu nichts zwingen und natürlich gibt es alle möglichen Strategien, Identität auch zu verschleiern, wenn das Sinn macht. Ne? Also jetzt für einen Syrer wird es keinen Sinn machen, seine Identität zu verschleiern. Für andere, es gibt sicher jetzt viele Syrer, die andere Sprachen auch sprechen, plötzlich. Ja. Also das sind natürlich Strategien, die dadurch, dass die Leute nicht legal einreisen können, genutzt werden, also bis hin zu afrikanischen Flüchtlingen, die sich als Tschetschenen ausgegeben haben oder sowas, das kommt auch vor.